Mein Leben wäre ohne Gehör mit Sicherheit anders verlaufen. Ich wäre ein ewiger Kämpfer gewesen und als solches bitte ich uns auch alle, die Menschen, die hörgeschädigt sind oder gar nichts hören, zu betrachten als Kämpfer, als Überlebenskämpfer für uns alle. Denn wenn es sie nicht gäbe, so schlimm das auch klingen mag, würden wir das Hören überhaupt nicht mehr schätzen. Dann geht's uns schlecht.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei unseren Hörgesprächen. Mittlerweile haben wir schon sehr, sehr viele Gäste und Gästinnen hier bei uns im Einflussraum begrüßen dürfen. Heute freue ich mich über, ich möchte sagen, einen Tausendsasser, ein Multitalent, einen Künstler, der sich immer wieder traut, neue Sachen anzugehen. Und ich glaube, das ist auch eines seiner Erfolgsgeheimnisse. Er hat schon sehr, sehr viel erreicht in seinem Leben und ich freue mich sehr, dass er da ist. Alexander Göbel, hallo.
Hallo, Carola.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Gerne. Du hast von den Zillertaler Schützenjägern bis zur Rocky Horror Picture Show als Darsteller, als Regisseur alles Mögliche gemacht. Du hast Bücher geschrieben, du hast Radio, haben auch gemeinsam gemacht bei Radio Wien. Du hast Platten herausgebracht, Hits gehabt, du bist Radiostar und du hast Podcasts. Sehr, sehr viele jetzt in Production. Ja, du machst sehr viel auf dem Gebiet.
Ja.
Lauter Jobs, die ohne das Hören nicht funktionieren würden. Jetzt heißt unsere Rubrik ja Hörgespräche.
Ja.
Bei dir würde nichts funktionieren ohne deinen Ohren, oder?
Nein, das wäre unerhört, im wahren Sinn des Wortes. Und deswegen, ich habe aufgrund eurer Einladung hierher mir mal Gedanken natürlich darüber gemacht, weil es so eine Selbstverständlichkeit ist, für viele Menschen hören zu können.
Ja.
Und wir sind gut beraten, gerade in diesen turbulenten Zeiten, mal über unsere Selbstverständlichkeiten nachzudenken.
Dummer aber nie. Oder selten.
Ja, weil wir Katastrophenlerner sind. Soweit bin ich gekommen. Das heißt, bevor die Katastrophe eintritt, sind wir nicht bereit, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich, wenn ich schlecht oder, Gott behüte, gar nichts mehr hören würde. Und ich weiß aber aus Schilderungen, das weiß ich schon ziemlich lang, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich damit beschäftigen, medizinisch, die sagen, sie glauben, dass nicht hören schlimmer ist als nicht sehen. Und wir als Gesellschaft sind ja so punziert nahezu darauf, unsere Sehgeschädigten und Blinden so zu unterstützen. Und niemand spricht über die, die die
das
Welt
stimmt,
nicht
ja.
hören.
Das stimmt.
Und dann habe
Was wäre für dich denn schlimmer?
Für mich wäre...
Ist schwer natürlich.
Aber ich glaube, dass Nichtsehen wirklich schlimmer wäre, weil ich so ein visueller Mensch bin in... Wirklich allen Lebenslagen schaue ich gerne. Also das Aber natürlich könnte ich ohne meine Ohren nicht leben. Dessen bin ich mir bewusst schon gar, weil wir damals, ich glaube es war das Fenrich-Musical im Raimund-Theater Wake Up. Und da war mal das ganze Haus voll mit Menschen, die nicht hören können. 1000 Menschen aus ganz Österreich. Und man hatte uns präpariert, dass wir zum Beispiel wissen sollten, was Applaus ist. Ja? Und ich frage mich jetzt bitte nicht, dass ich das nochmal mache, weil ich kann es nicht. Aber ich konnte zumindest eine Strophe und einen Refrain meines Hauptsongs in Gebärdensprache. Ja, und ich sag dir, diese Spannung, diese Nicht-Stille in der Stille, dieses energetische Kommunizieren lässt mich bis heute nicht los, wie unfassbar dankbar, wie schnell die reagiert war, weil es waren natürlich links und rechts Übersetzer. Die haben genau gewusst, wo wir sind im Stück. Und das hat mich beglückt, gleichsam hat es mir das Herz gebrochen und ich habe mich geschämt, weil ich wirklich überhaupt nichts wusste. Ja? Und das Größte an diesem Abend war, dass sie darum gebeten haben, oder sie sind so gekommen, weil sie nicht, die hatten alle Luftballons in Händen, im Schoß und so weiter, weil sie durch die Ballons die Frequenzen spüren können. Mhm. Die haben die Musik nicht gehört, gefühlt. Sondern gespürt, gefühlt. Mhm. Etwas, was wir, die wir Musik herstellen, ja immer von unserem Publikum verlangen. Mhm. Und da hat sich ein Kreis geschlossen. Da habe ich mir gedacht, so, braucht es wirklich erst die Katastrophe, dass wir das, was wir spüren sollen, auch wirklich fühlen? Und seither bin ich immer am Nachdenken.
Es gibt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Die Firma Medell bietet ja diese Cochlea-Implantate an. Es gibt sehr viele Hörgeräte, also man kann sehr viel machen, ja, um wieder hören zu können. Sogar Musik kann man machen. Ich habe hier eine Musikerin sitzen gehabt, die hat das toll gemacht. Die hat 2 Cochlea-Implantate nach mehreren Hörstürzen gehabt. Die singt wieder. Ja, hat alles wieder neu lernen müssen, aber es funktioniert.
Funktioniert. Das ist sensationell. Das bringt uns also als Menschheit insofern auch viel, viel weiter, als ich. Ja, ich habe versucht, das zu googeln und zu finden, habe es aber nicht gefunden. Hast du eine Ahnung, ob Menschen, die sich in Gebärdensprache unterhalten, sich gegenseitig unterbrechen oder überschreien in Diskussion? Habe ich noch nie gehört.
Nein.
So, das heißt, die zeigen uns wieder, wo unser Benehmen sein sollte. Sowas finde ich wahnsinnig wichtig, auch als Inklusionspfad.
Wieder Achtung dem anderen gegenüber, Respekt dem anderen gegenüber zollen. Ja.
Dieses berühmt-berüchtigte und auch mittlerweile zur Selbstverständlichkeit gewordene Zuhören, was ja oftmals einfach nicht mehr stattfindet.
Ja.
Was ich sehr, sehr schade finde. Wir als Medienmacher wissen, dass wenn nur 2 gleichzeitig sprechen, alle Dritten, die uns zuhören, nichts verstehen. Ja, gleichwohl, es findet immer wieder statt, im Fernsehen, im Radio, weil wir es gewohnt sind, en masse gesprochen, dass wir vielleicht eine Chance haben, Recht zu bekommen oder zu behalten, wenn wir nur laut genug sind. Kell-Erreur, kann ich da nur sagen.
Also hören ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Hast du schon Probleme gehabt? Pflegst du deine Ohren irgendwie?
Jetzt gerade habe ich Probleme. Ich habe einen Tinnitus.
Richtig?
Ja, aber schon sehr, sehr lang.
Okay.
Ja, ja,
Wann kommt das? Wenn du Stress hast?
Stress,
viel
man
zu
weiß
tun.
Es ja nicht.
Ne? Ja, man weiß es nicht, es gibt schon Leute, die sich ein bisschen reinspüren und dann draufkommen, es ist, wenn viel los ist, privat, beruflich, dann legt man sich vielleicht eine halbe Stunde nieder und es funktioniert wieder, es geht wieder, bei manchen bleibt es einfach. Ja?
Ich kann es abstellen.
Wie?
Ich meditiere und konzentriere mich auf meine Trapezgegend, weil da findet bei mir offenbar die Muskelverkrampfung statt, die dann dafür sorgt. Und dann ist es wirklich weg. Ich habe aber sonst kein Problem. Wir sind gute Freunde geworden.
Das heißt, seit wann hast du das schon?
Ich glaube, zum ersten Mal habe ich es festgestellt, irgendwann in den ganz lauten Zeiten, wo man noch kein In-Ear-Monitoring hatte, sondern...
Wo reden wir da über die 80er?
80er. Es müssen die 80er gewesen sein.
Also schon eine ganz lange Zeit.
Ja.
Das heißt, du bist Familie geworden mit diesem Problem.
Ja, soll man natürlich nicht sagen. Klingt ein wenig prahlerisch, ist auch nicht richtig. Nur für mich habe ich befunden, ich kann ihn bekämpfen, jedes Mal neu in die Verzweiflung fallen oder ich kann ihn zunächst als Teil meiner selbst empfinden, um dann auf die Ursachen loszugehen. Und das ist bei mir ganz klar der Stress. Fazit, unsere Ohren lassen uns wissen, wie es uns geht.
Ich stelle mir es nur stressig vor, wenn du halt, du weißt, du hast am Abend einen Gig mit einigen 100.000 Leuten, musst Vollgas geben, alles geben und du hast dieses Problem, ne? Und hast jetzt nicht die Zeit zu meditieren, Ruhe zu geben, zu entspannen.
Ja, Autopilot. Ich sag's ungern,
geht
aber
das?
Muss gehen. Weil du kannst dein gesamtes körperliches Wohlbefinden nicht darauf ausrichten, dass am Donnerstag 19.30 Uhr alles super ist. Es ist nicht immer alles super. Und du musst trotzdem abliefern. Und das ist der berühmt-berüchtigte Autopilot, der für mich auch einen Profi ausmacht.
Also man merkt schon, du hast da schon Gedanken gemacht zum Thema Hören. Viel. Hören, zuhören, auch in unserer Sprache ist ja das Hören fast überall.
Ja, und erinnere dich, wir haben ja lang genug auch diese Sendung damals bei Radio Wien gemeinsam gemacht. Und wir haben ja auch gemeinsam gehört. Du warst an der Technik, ich habe mich nur auf unsere Gäste konzentriert und ich bin so überzeugt davon, dass wenn wir alle die wichtigen Gespräche in unserem Leben mit Mikrofon und Kopfhörern führen würden, dass wir weiter wären. Weil du hörst, ich weiß nicht, ob du dabei warst oder wer, es gab eine unglaubliche Szene einmal, wo mich ein Bauer vom Land angerufen, niederösterreichisches Land, und hat gesagt, es ging, glaube ich, um Wohnen, Wohnung oder Haus, Stadt oder Land. Und wir reden so, der Bauer im Felde und so, ne, Traktor, alles gut. Ich wollte schon aufhören und höre, was ich live nie verstanden hätte, wie er für sich so gesagt hat, na ja, dann kann ich das jetzt anhören sein. So geflüstert. Und ich sofort, ja, gibt es noch was? Und dann hatte er das Vertrauen zu mir, Sprache hören, Vertrauen, Herzerweiterung, gefunden und hat mir die Geschichte erzählt, dass er bis vor einem Jahr eine Frau war, sich hat umoperieren lassen, das ganze Dorf wusste es, er ist als Mann zurückgekommen und saß auf seinem Traktor und alles war gut. Das hat mich ungeheuerlich beeindruckt und diese Geschichte hätte ich nicht bekommen, wenn ich nicht hundertprozentig zugehört hätte.
Und er wollte es loswerden, scheinbar. Er wollte es erzählen.
Er wollte es loswerden, ja. Liebe Grüße, falls du uns jetzt zuhörst.
Was bedeutet Hören jetzt für dich? Brauchst du es auch privat? Du hörst gern Musik zu Hause oder hast du es gern still? Wie tust du?
Still ist nicht, geht nicht.
Still geht nicht?
Still geht nicht. Ich bin ein Kind des Rock'n'Rolls und es ist ein neurotisches, um nicht zu sagen traumatisches Phänomen bei mir, weil ich bin allein aufgewachsen, keine Geschwister, vaterlos, den habe ich nie kennengelernt. Meine Mutter war immer unterwegs, das heißt, sie war berufstätig und am Abend, junge, schöne Frau, wollte sie ihr Leben, was in gewisser Weise verständlich ist, nicht aufgeben, nur weil zu Hause ein kleines Kind war.
Das heißt, du warst viel allein?
Und ich war nur allein. Und da war das Radio meine Seelenrettung.
Deine Heimat.
Ja, meine Heimat, exakt. Ja. Und zwar diese Sendungen, wo gesprochen wurde. Ja. Und das waren zum Beispiel auch Landwirte im Ruhrgebiet. Gab es ja, gibt es auch viele Landwirtschaften, die darüber gesprochen, wie die Maisernte war und so. Das hat mich so homey, so kuschelig gemacht, als würden sie in meiner Küche sitzen. Und da ist es dazu gekommen, dass bei mir immer etwas laufen muss. Mittlerweile ist es aber kein Rock mehr, sondern Smooth Jazz.
Aber du brauchst eine Beschallung.
Ja, ja. Es lenkt mich auch nicht ab. Es lässt mich gut fühlen.
Du bist, seit du 14 Jahre bist, auf der Bühne gestanden, damals mit eigener Band zu Hause in Deutschland. War das immer klar, dass du auf die Bühne gehörst?
Nein, ich war lange in der Gastro. Dort war eigentlich meine Menschenausbildung, meine Schauspielausbildung. Sorry, Reinhard Seminar.
Aber die war schon viel früher, die
Ausbildung. Ja, genau, richtig, ja. Und dort habe ich gelernt, wie Menschen reagieren. Dort habe ich auch viel über Humor gelernt. Also ich bin nicht ganz unbeleckt ins Zentrum des europäischen Humors nach Österreich, nach Wien gekommen. Aber dass es die Bühne sein muss, wenn ich ganz ehrlich bin, und jetzt nach 50 Dienstjahren kann ich mir das leisten, dass ich sage, Ich habe viele, viele Jahre immer noch nicht, wo ich schon im Beruf war, geglaubt, die nehmen mir das alles ab. Die glauben mir das, die finden mich gut, keine Ahnung warum, aber mach das mal weiter, die paar Jahre, die das noch gehen wird. Ja? Also ich habe sehr lange nicht dran geglaubt.
Du hast nicht an dich geglaubt?
Nein. Und dann habe ich es ein wenig mit rübergezogen und habe mir gedacht, wenn ich jetzt weiter nicht glaube, obwohl ich es weiß, werde ich hoffentlich nicht arrogant und self-centered. Es hat ganz gut funktioniert. Da habe ich es dann teilweise auch übertrieben, dass ich mir keinen Erfolg gönne.
Das hast du auch gemacht.
Ja, boah, ist nicht, also mit Triumphen brauchst du mir nicht kommen. Mir sehr unangenehm. Ich finde, dass wir Künstler und Künstlerinnen nur aus unserem Scheitern lernen.
Ich glaube, jeder.
Wahrscheinlich, oder?
Jeder. Ja.
Gell?
Ja.
Ja, niemand sieht zu Hause und sagt, sie sind gestanden, Viertelstunde und haben geschrien, Alex, Alex, was kann ich jetzt daraus lernen?
Auf was ich zurückkommen möchte, ist nämlich, du bist ja dann nach Wien gekommen. Ja. Jetzt ist die Wiener Sprache eine ganz andere. Du kommst aus dem Ruhrpott, kommst dann zu uns Wienern, die ein bisschen granteln, die ein bisschen ihren eigenen Dialekt haben. Wie ist denn da das Hören, das Zuhören gewesen, die Umstellung? Ich stelle mir das urschwierig vor.
Ja.
Also, aber ich weiß es nicht.
Es ist eine Geschichte, die ich oftmals auf der Bühne erzählt habe. Ich habe ja direkt am Tag, als ich akzeptiert wurde am Reinhardt-Seminar, eine junge Frau kennengelernt. Das Universum war gut zu mir. Und in einem Kaffeehaus, wo ich allein meinen Triumph gefeiert habe. Und habe die gefragt, du, weißt du nicht, was zum Pennen? Gibt es eine Kommune hier? Weil ich kann erst morgen wieder zurückfahren nach Deutschland und so. Und sie sagt, also pass mal auf. Erstens, es heißt nicht mehr Kommune, WG. Ja? Und du hast Glück, bei uns ist gerade was frei worden. Stell dir das vor. Frauen-WG.
Frauen-WG.
Ja.
Du
zwei
in der Frauen-WG.
Schwestern und eine Ober-, also es waren drei junge Frauen.
Stell dich mal lustig vor.
Dort habe ich gewohnt. Und dann habe ich erst überhaupt gelernt, dass das wirklich eine Sprache ist, die man tunlichst auch beherrschen sollte.
Die waren Wienerinnen, die drei?
Genau. Und dann kam auch schon eine Woche später, glaube ich, die erste Folge vom Mundl.
Und zwar?
Ich weiß nicht, wie die hieß, aber für mich war, ich schaue in diese Röhre rein und ich, Swahili, es war wie eine völlig andere Sprache. Ich habe mir das dann übersetzen lassen und so. Und da fing ich an, mich dafür zu interessieren, auch phonetisch. Mhm.
Das muss eine extreme Umstellung sein.
Einfach, unglaublich.
Also das Wienerische.
Wirklich, Swahili. Es ist, als wenn du eine Stammessprache lernst. Und als Musik ist mir dann klar geworden, so die groben Sachen. Du sprichst immer ein bisschen, wie du späbst, wenn ich das mal so
echt
uncharmant sage. Ja. Ja, es landet alles immer eher so unten. Während wir Deutschen sagen, Mensch, das ist aber toll, du richtig dufte. Ja, also immer eher so oben. Ja. Ja. Mittlerweile verstehe ich alles, habe aber nie, wie du weißt, aber auch nur den Versuch genommen, vor einem Mikrofon, vor einer Kamera, wienerisch oder österreichisch zu sprechen.
Warum nicht?
Das wäre eine kulturelle Anmaßung. Und das habe ich aber damals noch nicht gewusst, dass es diese Kategorie gibt, um nicht zu sagen kulturelle Zumutung. Weil, und heute fragen mich noch viele Menschen, jetzt bist du schon so lange da und redest immer noch biefgenesisch.
Ja, ja.
Und ich habe mir gedacht, warum wollen die so gern, dass ich ihre Sprache lerne, die ja nicht erlernbar ist, wenn du nicht hier geboren
bist. Du meinst, du musst
hineingeboren
sein in dieses...
Ja, aber selbstverständlich. Aber natürlich, sonst hast du keine Chance. 3,5 Minuten sagt dir jeder Meidlinger, siehst du dann aber nicht von da, gell? Und darum geht's. Also da bist du mal für ein paar Sekunden in der Defensive. Und das genießen sie.
Du warst halt immer der Biefke.
So ist es, ja.
Konntest du immer damit?
Nein. Kann nach wie vor nicht damit, weil ich nicht den Unterschied hören kann zwischen unser Piefke,
das Liebgemeinte.
Ja, so, also es, ich weiß es nicht. Und ich habe den Eindruck, jetzt bin ich sehr vorsichtig, dass diese Piefke-Geschichte, diese Animosität gegen alles Deutsche, Fußball, über Politik bis zu uns, die wir hier sind, größte Zureisegruppe in Österreich, eine Art Nullnummer von Rassismus ist. Ja? Rassismus leid. Die sind so viele, die sind gemeinhin viel erfolgreicher, denen können wir schon ein bisschen was. Ja, und das geht nicht.
Ich weiß nicht, ob es so extrem ist. Es ist halt von dieser Biefke-Saga auch ein bisschen übernommen. Ne? Aus Tirol, die Geschichte ja, auch.
War ja auch richtig. Er hat ja nichts erfunden.
Felix Mitterer.
Ja, er hat ja alles richtig gesagt. Und haben sich auch daran gewöhnt. Und beim Mundl war das genauso. So sah man nicht, haben sie gesagt. Und heute liegt das unterm Christbaum, die goldene Edition und so weiter. Nicht? Also wir brauchen manchmal ein wenig länger zum Verarbeiten hören, dumme etwas schnell.
Aber du hast dich wohlgefühlt, bist zwar nach New York ausgewandert, aber bist wieder zurückgekommen.
Ja.
Also irgendwie das Granteln und das Wienerische liegt da scheinbar auch.
Für mich war es immer die Kunst.
Es war die Kunst.
Also für mich war, schau mal, ich habe am Reinhardt-Seminar begonnen. Dann bin ich dort rausgeflogen, weil ich Randale gemacht habe. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil dann bin ich gleich in den Keller und habe dort gearbeitet. Und dann kam sehr schnell Volkstheater, Burgtheater. Und damit war ich schon 3 Jahre später quasi im Olymp.
Stimmt, so. Was Größeres gibt es nicht.
Aber es war für mich nicht genug. Also ich habe so eine intrinsische Neugier.
Das, was ich zu Anfangs gesagt habe, du brauchst doch immer die neuen Herausforderungen. So ist es. Mir kommt vor, du suchst sie förmlich.
Ja. Es ist, weil ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir unser aller Professionen mehr und mehr expandieren.
Ausweiten?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst
wärst du noch immer im Musical?
So.
Und nicht? Hättest nicht gepodcastet, wärst nicht im Radio gewesen?
Genau, hätte keine Band.
Ja. Ja. Keine Hits.
Nee, also insofern, nur musst du natürlich scheitern können.
Das ist schwer.
Das ist schwer, ich sage das, ja.
Hast du so Glücksmomente, weil wir gerade von, du hast jetzt vorher gesagt, 50 Jahre, Dienstjahre hast du es genannt vorher. Hast du so Glücksmomente, die bei den Ohren so herbeigekommen sind in den 50 Jahren?
Gibt es so immer wieder
Momente?
Ja, wir hören uns ja zu. Ich höre mir ja auch zu auf der Bühne. Manchmal viel mehr, als es eigentlich sein sollte. Ich trete regelrecht aus mir raus und schaue so auf mich.
Während der Vorstellung?
Nicht gut. Ist auch niemand mehr. Bitte macht das nicht, ihr jungen Kolleginnen. Weil du natürlich dann auf Autopilot in Realitas bist und in der Version, in der du dich zuschaust, hyperkritisch bist. Und das erzeugt einen schnellen Konflikt, dessen Weg du nicht beeinflussen kannst. Aber die Momente, in denen ich einen Ton so erwischt habe, wie ich ihn wollte. Im Phantom gab es einen in der großen Arie, wo es ganz, ich weiß nicht, war es das C, aber richtig fett drauf. Ja? Shake, shake, shake. Ich habe das Teil über 1000 Mal gesungen und ich hatte bis zur letzten Vorstellung unglaubliche Angst vor diesem Moment. Aber wenn er dann grandios kam, war ich so glücklich und durfte ja bis zum Schluss nicht lächeln, weil es Phantom.
Ja.
So, ja. Aber innerlich, und da war ich meinen Ohren immer dankbar.
Das war mit Lucian Nistler, ne?
Genau.
Das Phantom der Oper, ja.
Und wir sind unseren Ohren eigentlich nie dankbar.
Das stimmt.
Weißt du?
Ja. Das so ist so selbstverständlich.
Ja. Ja. Ich habe mal gehört, wir sollen unseren Füßen dankbar sein, weil.
Ja, die tragen uns durchs Leben.
Ja, aber was sie da tragen, dieses zum Teil Riesenwerk auf so einem kleinen Platz, hat mir sofort, seither bin ich zu meinen Füßen irrsinnig dankbar, rede viel mit ihnen. So,
ja. Das machst du jetzt auch mit den Ohren.
Und jetzt mache ich es auch mit den Ohren.
Ja. Die Akustik in den Theater, weil du gesagt hast, Burgtheater, Theater an der Wien, wo du überall warst. Die Akustik, haben wir auch schon öfters hier angesprochen, ist auch unterschiedlich. Ja. Wo fühlst du dich wohl? In einem kleinen Stadtsaal oder eher in der Pavlatschen? In
ich
Otterkring?
Mag
in der Stehkraftbühne zum Beispiel? Oder ist es das Burgtheater?
Ich, also mit Band, Open Air.
Das, nur Open Air.
Open, das liebe ich über alles. Mhm. Weil da kannst du Gas geben, ohne dass in der ersten Reihe, wie sehr oft Indoor, Menschen sind.
Da war CC in der Praterbühne.
Genau, Prater, von Viktor Gernot, wunderbar, Chauner, super Atmosphäre. Das gilt für Rock. Mhm. Rock und Pop. Aber es hat natürlich im Burgtheater, zum Beispiel in dieser Show Elvis und John, wo wir das Leben von John Lennon und fiktive Begegnung mit beschrieben haben, gab es Momente, in denen wusste ich, ich habe Menschen jetzt überzeugt. Mhm. Und diese Art der energetischen Übertragung, die auch viel mit aufmerksamen Zuhören,
genau das meine ich,
zusammen,
die Intimität,
ja, die geht nur indoor. Mhm.
Ja? Das geht nur indoor. Und wie groß kann der Saal dann sein?
Also beide vereinigte Bühnenhäuser sind perfekt mit etwas über 1000 Menschen. Ich glaube, ab 2 wird es dann schon Stadion mit Dach oder sowas. Ja? Und dann kannst du die Stille nicht mehr lesen. Es kann ja still sein im Publikum, weil du niemanden interessierst. Mhm. Ja? Und es kann still sein, weil alle das Gegenteil davon total gebannt sind. Und diesen Unterschied kannst du nur mit den Ohren feststellen.
Ja, ja. Musst aber auch aufmerksam sein.
Du, auf jeden Fall.
Ja, sehr natürlich. Aufmerksam.
Ja, ja, ja. Das Publikum auch.
Du hast ein Buch geschrieben, du hast auch ein Hörbuch dazu gemacht. Wie ist denn das, ein Hörbuch zu sprechen? Oh. Wie ist denn das, das eigene Buch zu sprechen? Worauf muss man denn da achten, dass man die Hörer draußen packt?
Tempo?
Tempo?
Du kennst es ja, also ja. Liest du drüber, ja. Gib ihnen Zeit zu hören, ja. Und wirklich, wirklich gute Sprecherinnen sind ja langsam. Die wissen ja, dass sie qua ihrer Sprache, ihrer Pausen, nichts wichtiger als Pausen, wie du weißt, ja, eine Spannung erzeugen und halten können, die der Geschichte gut tut in diesem Moment. Ich habe mal gelesen, die Bibel für Kinder. Mhm. Ja? Und das hätte ich mit dem wunderbaren Gott hab ihn selig Erich Schleier machen sollen. Der war verkühlt, damals, als eine Verkühlung noch richtig schlimm war. Mein Gott, die Zeiten. Und da war mir klar, dass es vermessen ist, als Einzelperson mehrere Rollen zu lesen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe. Bleib bei deinen Leisten, Schuster. Ja? Ich höre wahnsinnig viele Hörbücher, weil ich mit dem Hund sehr viel unterwegs bin und diese Zeit nutzen kann. Ja? Aber für alle, die uns jetzt zuschauen und zuhören, es gibt nichts Geileres und nichts Nachhaltigeres, als ein Buch erst zu hören und dann zu lesen.
Ah, interessant, ja, die also Reihenfolge.
Ich höre ja nur Fachliteratur und da hörst du dann Sachen, Neurosachen zum Beispiel, faszinieren mich, die du dir merken willst. Mhm. Und nur so geht's.
Und so trainierst du auch dein Gehirn.
Ja, Hörbücher, beste Erfindung ever, oder?
Mhm. Super Erfindung. Du bist auch, und was viele nicht wissen, ein Keynote-Speaker.
Ja.
Du versuchst jetzt, Entertaining mit Wirtschaft ein bisschen zu verbinden.
Ja, ja.
So ein Sprachvermittler zu sein, kann man es so nennen.
Ja, ja, weil auch im wirtschaftlichen Raum die Sprache vernachlässigt wurde, das Hören, das Zuhören vernachlässigt wurde. Es wurde das Überhören, das Weghören kultiviert, ja, gerade in Sachen von Leadership. Das geht heute nicht mehr, weil die Mitarbeiterin, der du nicht als Führungspersönlichkeit zuhörst, ist übermorgen weg. Und das kann sich niemand mehr leisten. Ja? Und jetzt müssen sie alle mühsam mit so einem Schreibtisch voll zuhören lernen. Ja? Statt dass wir als Eltern unsere Kinder schon lehren, zuzuhören, nicht zu unterbrechen, aussprechen zu lassen und das dann zu feiern. Ja? Ich habe jetzt, darf ich das sagen? Ich weiß nicht. Ich lebe ja jetzt im Mostviertel seit über 3 Jahren und lerne dann natürlich eine völlig andere Groove kennen. Ja. Dort bist du dann privat oder auch im Wirtshaus oder so. Und jemand fängt an, meistens Frauen leider, etwas zu erzählen. Und der Mann nimmt das Stichwort auf
und redet weiter.
Und redet weiter und erzählt die, ja, und macht seine eigene Runde auf. Oh. Ja, jetzt schaut sie verzweifelt, wer ihr noch zuhört. Das bin meistens ich, weil ich darauf bestehe. Und schon bin ich in der schlimmsten aller akustischen Situationen für mich vorstellbar, nämlich in der Kakophonie. Und das hasse ich. Ich hasse es, wenn in Kaufhäusern jede Abteilung ihren eigenen Sound hat, ihre eigene Musik. Wo sind wir? Ich kann nicht mehr hören, da, da, da. Ich habe die geliebt damals in den 80ern. Ja, aber was sie jetzt daraus gemacht haben, ja, ich gehe dann mit. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wir uns nicht nur überhören, sondern überhören. Kennst du das Phänomen, wenn du einen Song hast, den du liebst?
Totgespielt.
So, totgespielt. Mhm. Hätte ich nie geglaubt. Mhm, doch. Was mich dazu geführt hat, dass ich jetzt, was ich liebe musikalisch, nämlich Bossa, wirklich, wirklich, also wir haben ein Inselding.
Okay.
Ja, Stan Getz, Astro Gilberto, die Abteilung. Ja. Nur noch Sonntagvormittag höre, wo alles easy ist und groovy.
Aber dann laut?
Ja, laut und schön und alles und dann nicht mehr, damit das fein
ein bleibt. Highlight ist.
Ja, und so sollten wir durchs Leben gehen, finde ich, diesem Respekt vor dem Hören.
Ist das jetzt erst im Alter gekommen oder, ja. oder wusstest du das schon länger?
Na, das ist erst jetzt wirklich im Alter gekommen, jetzt wie so vieles,
ja.
Wenn du reflektierst. Ne?
Ja. Du hast selber 4 Kinder. Hast du sie so erzogen, dass sie zuhören und aussprechen lassen? Wie ist denn die Kultur?
Also ja, ich komme ja aus der anti-autoritären Zeit. Ja. Ja, ich glaube da immer noch so ein bisschen dran. Daher Maßregeln und hier Meister Lampe mit dem Finger, das wollte ich nie.
Ja.
Sondern ich habe viel Wert darauf gelegt, vorbildlich zu sein. Nicht? Mhm. Also ihnen zuzuhören. Mhm. Mich auch als Erwachsener quasi von ihnen durchaus unterbrechen zu lassen, um dann nach getaner Tat darauf aufmerksam zu machen. Du hast mich jetzt vorher unterbrochen, sollte man nicht machen. Ja, schau mal, dass man...
Auch so. Die Streitkultur?
Ja, Streitkultur, wobei, da bin ich nicht so gut, weil ich kann unglaublich zynisch sein. Oh, ich kann mit Worten töten, das fällt mir so leicht. Muss mich da richtig, richtig zurücknehmen. Mhm. Ja.
Ist es schon besser geworden?
Es ist besser geworden, weil mir klar wurde, dass ich das selber nicht ertragen würde, wenn ich am anderen Ende
so
wäre.
So böse kannst du sein.
Ich, wirklich, wirklich böse. Und weil ich auch weiß, dass egal, warum dir jemand auf die Nerven geht, der und die haben alle ihre Geschichten. Mhm. Ja. Waren halt nicht Eltern besonders bedacht. Das hat er gelernt. Und deswegen fordert die jetzt drüber und das und jenes. Also eingedenk dessen, dass wir alle unsere Geschichten haben, sollten wir dann viel, viel toleranter und geduldiger sein. Mhm. Und das fängt mit dem Zuhören an.
Mhm. Fällt vielen nicht leicht, das Zuhören.
Ja.
Muss man vielleicht auch lernen.
Warum ist das so? Ist das Macht? Ist das Recht haben müssen? Ist das... Dieser kleine Mini-Triumph, jetzt bin ich mal durchkommen, weil es sonst nicht klappt. Mhm. Verstehst du, es hat ja alles seine Ursachen.
Ja, auch die Aggressionen spielen da sicher auch mit. Das ist
nämlich diese, wie ich immer sage, diese Kelomat-Aggression. Ich habe den Eindruck, wir sind umgeben von Kelomaten, die schon platzen vor Druck.
Das ist momentan stark, ja.
Und deswegen müssen sie sich noch vor der Ampel überholen und dann an der... dieses bisschen raus, ja, und diese Ursachen gilt es zu bekämpfen. Und da sind wir bei der Kommunikation, ganz klar. Mhm. Wir müssen miteinander reden, sagen wir immer, reden wir miteinander. Nein.
Tun wir zu wenig mittlerweile.
Naja, warum? Weil es immer nur von Sicht des Senders aus gelehrt wurde. Reden wir, müssen reden. Ja, reden ist nur das Senden. Was ist denn mit dem Empfangen?
Mhm. Das Empfangen ist ganz, ganz
Hören
wichtig.
Hören wir doch mal miteinander. Ja, so.
Telefonierst du lieber oder schickst du gern WhatsApp oder SMS?
Ich habe mittlerweile so viel Respekt vor der Zeit von Menschen, dass ich mich gerne ankündige.
Das heißt, du schickst SMS?
Ich schicke ein WhatsApp und sage,
ich rufe dich heute an.
Können wir teilen?
Aha.
Ja, und wann?
Okay.
Ja, das mache ich, weil dann habe ich jemanden, wie ich ihn will und höre nicht.
Und der hat dann auch Zeit und kann zuhören wahrscheinlich.
So.
Oder?
Ja.
Deswegen machst du das ja.
In einer Situation, die ich mir auch wünsche. Weißt du, wie oft ich in Konversationen die Klospülung gehört habe? Also ich kann das nicht mehr ertragen. Nee, wirklich, es geht mich ja nichts an. Ja, und wenn dann immer, und dann hörst du gluck, gluck, gluck. Das, so, das will ich nicht mehr.
Deswegen kündigst du dich.
Ja, bitte, geh vorher.
Hast du was Gutes einfallen lassen, ja? Noch kurz zu deiner Podcast-Reihe, das ist momentan das Aktuelle, was du machst.
Ja, erzähl mal kurz. Wir haben Göbelradio, ich habe schon ziemlich lang drüber nachgedacht, weil es die logische Konsequenz aus einer erfolgreichen Radiokarriere. Mhm. Zwei Exemplare sitzen gerade hier. Wir haben mittlerweile 7 Channels, gehen auf den 8. zu und sind noch gar nicht so sehr da draußen auf Sponsoren aus oder sowas. Wir arbeiten für 1-2 fixe Partner, aber ich will damit auch eine neue Art der Kommunikation und des Zuhörens begründen, weil ich immer wieder aus meiner Zeit, auch mit euch damals, höre, ja, inner Sprach ist so schön. Man hört ihnen so gern zu. Das sind die Anti-Piefke.
Mhm. Und davon gibt es viele.
So, absolut, ja. Und das bestätigt mich, dass Sprache wichtig ist, aber wo wäre Sprache, wenn sie niemand hört? Mhm. Nicht?
Stimmt.
Also habe ich mir gedacht, wir machen Podcast zum wirklichen, wirklichen Zuhören mit Lernbonus, mit Unterhaltung und mit einer Art von Bindung. Kennst du das, wenn man die Signation von etwas hört und sich denkt, ach, ja. Vielen Menschen geht so bei Zeit im Bild und sowas. Ja, so ein bisschen der Effekt, wenn du nach 2, 3, 4 Wochen Urlaub im Auerflieger sitzt und die Kronenzeitung in der Hand, nach all der Zeit. Egal, wie man dazu steht, es ist Österreich.
Ja.
Mannerschnitt können wir auch nehmen.
Ja,
weißt?
Stimmt. Ja.
Also insofern, ich liebe Podcasts. Ich glaube, das ist die absolute Zukunft der medialen Kommunikation, weil ein Podcast, den ein Unternehmen macht, ist das erste Modul der eigenen Plattform, die heute jedes Unternehmen braucht. Weil wir leben in der Plattformökonomie.
Mhm.
Ja? Und dort ist es, wo Menschen sich jetzt und in Zukunft für dahin immer mehr informieren werden.
Mhm.
Also insofern, es läuft gut mit Göbelradio.
Und weil du vorher gesagt hast, du bist so aller Rock'n'Roller, du bist trotzdem in Schlager-Genre abgedriffen.
Ja, was sagst soll du? Ich sagen? Hat's dich erwischt, wie du das gelesen hast?
Ja, ich war kurz einmal.
Ja.
Das schließt sich der Kreis, du wirst immer was Neues haben.
Und andererseits kam das mit dem Krieg. Wir wollten eigentlich die Trilogie machen, The Story of Pop, Story of Rock und The Story of Musical.
Mhm.
Ja? Und dann kam das mit dem Krieg und ich habe mir gedacht, so, wenn wir jetzt nicht ein klares Zeichen setzen, dass wir bereit und imstande sind, hier uns in friedlichen Zeiten zuzuhören, um in keine kriegerische Auseinandersetzung zu geraten, müssen wir auch etwas vorleben. Und wie du weißt, gibt es ja immer ideologische Auseinandersetzungen zwischen Schlagerfans und, sagen wir mal, Rockfans, was mittlerweile überhaupt nicht mehr zeitadäquat ist, weil der akustische Pluralismus, wenn man so will, ausgebrochen ist.
Ja,
nicht?
Ja.
Ich habe doch damals, wie du kurz erwähnt hast, für die Zillertaler Schürzenjäger eine Show inszeniert.
Ja, genau.
Und war dann ein paar Mal mit ihnen unterwegs, um zu sehen, ob die Show funktioniert. War in einer Halle in Zürich und neben mir war ein, der war durchgerastert. Der war von der Feder oben bis zu dem Bock unten komplett auf Tirolerisch, Schweizer. Und wir kommen ins Gespräch und sagt, ja, und jetzt wird es wieder ein Jahr dauern, ne, bis du wieder hier bist in der Halle, weil die kommen ja erst. Wie sagt er, na, ich bin nächste Woche hier. Sage, ah, wer spielt? Sting.
Aha.
Das heißt, der war am Dienstag bei den Zillertalern
so,
und am nächsten Dienstag bei Sting. Hm? Ja, das ist es heute. Uns war es wichtig, dass wir sagen, eine Rockgruppe verbeugt sich vor dem Genre Schlager, mhm, um einen Schulterschluss zu inszenieren, weißt du?
Mhm.
Und es war nicht einfach für mich. Ich habe mich intensiv mit Schlager beschäftigen müssen. Ich hielt das viele Jahrzehnte an für eine Strafe. Aber ich habe schon tolle Sachen erkannt. Also Udo, braucht man nicht sagen.
Ja.
Ja? Und ein paar andere, die textlich, wo mir immer das
geht. Was ist der schwierigste Song für dich gewesen in deinem Repertoire?
Ganz im Weiß.
Oh, okay.
Und zwar aus rein persönlichen Gründen.
Ach so.
Ja, weil Roy Black kam genau da, als die Beatles kamen. Und sofort hat es zwei große Lager gegeben.
Das stimmt, ja.
Ja, Roy Black, Beatles. Und ich glaube, bei Ö3 hat es damals sogar einen sogenannten Schnulzenerlass gegeben. Das wirst du nicht mehr wissen, na, da warst du noch ein Funkeln in den Augen deines Vaters. Aber das hat es gegeben.
Was ist das?
Und das, ich glaube, Bacher hat das damals ausgegeben,
ja, Kurt Bacher,
dass eben keine Schnulz, kein Schlager, vor allem kein Roy Black gespielt werden darf. Der war so der Teufel für uns alle, ja. Und somit fällt es mir heute noch. Ich sag's aber auch auf der Bühne vor. Ich sage, okay, Leute, seid nicht böse. Ich versuche jetzt alles.
Okay.
Aber ich
kommt aber gut an.
Es kommt super.
Was ich gehört habe, kommt das gut
an. Es kommt super an.
Was wünschst du dir für die Zukunft? Für dich und deine Ohren?
Das ist eine gute Frage. Bravo.
Was hast du noch vor? Es sind doch viele, viele Projekte. Du hast so viel gemacht. Gibt es noch irgendwas, was du gerne machen, ausprobieren möchtest?
Oh ja, da gibt es noch.
Ich meine, ich weiß von einem. Na? Der Late-Night-Show, ist das
ja,
immer noch,
ich
ist das immer,
gerade sagen.
Ist das,
ja, genau,
immer noch, ist das immer noch ein Thema, die Fernseh-Late-Night-Show?
Ja, absolut. Wobei ich glaube, dass sie sich verändern wird in Richtung mehr Zuhören, mehr miteinander sprechen, weg von diesen lustigen Spielen. Ich habe begonnen mit Kindertheater, so bin ich eigentlich da reingerutscht. Ich habe eine Kindertheatergruppe gegründet, damals noch in Wiesbaden. Und das war so erfolgreich, dass irgendein Intendant zu mir gesagt hat, Sie können was. Und so, okay, und so war das. Und ich würde gerne wieder mit Kindern.
Das wäre eine schöne
Idee. Das wäre eine wunderbare Aufgabe. Und jetzt wäre auch die richtige Zeit, weil Geld.
Die Kinder brauchen auch Hoffnung und schöne Geschichten.
Ja, und eine Sprache der Fantasie, die sie ernst nimmt und so weiter. Ja, das ist das, was mich jetzt so
beschäftigt.
Ich habe mir mal so bis also 75, also in 5 Jahren gegeben und dann suche ich es mir aus.
Und du hast gesagt, du gehst sowieso nie in Pension.
Ich wollte es gerade sagen. Wahrscheinlich ist damit zu rechnen, dass es das nicht gibt bei mir.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
Danke.
Und die Kinderidee finde ich besonders schön. Das
ich halte dich am Laufenden. Ja. Ja. Schickst du mir dann deine, vertraust du sie
meine
mir an?
Auf jeden Fall, ja.
Ja,
ja, würde ich machen.
Ja. Danke, dass du mir zugehört hast.
Du bist ein guter Zuhörer und ein guter Redner. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, da war einiges dabei für Sie bei unserem nächsten Hörgespräch mit Alexander Göbel. Danke dir.
Danke dir auch.
Viel Erfolg weiterhin und wir sehen und hören uns hoffentlich beim nächsten Hörgespräch. Wiedersehen.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal eine Talkshow, die eigentlich Listen Show genannt werden sollte, aber das ein andermal, gehört habe. Das war auf AFN, American Forces Network, der Radiosender der amerikanischen Soldaten in Deutschland, wo einfach nur zwei Menschen miteinander gesprochen haben und zwar sehr unterhaltsam. Das hat mich ergriffen und dem bin ich gefolgt bis jetzt.
Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Mein Lieblingsgeräusch ist Lachen und vornehmlich eines, das echt ist und zwar dort, wo es immer echt ist, nämlich von Kindern.
Welche Musik macht Sie glücklich?
Meine Lieblingsmusik ist Jazz, dort ganz besonders der Bossa Nova, weil der Ton von meinen Ohren scheinbar direkt auf dem schnellsten Wege ins Herz geht.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie sich bitte zu. Und zwar nicht nur gegenseitig, sondern sprechen Sie mal mit sich im Spiegel. Ich weiß, das ist hart, aber Sie werden erstaunt sein, welche tollen Antworten Sie bekommen.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Mein Leben wäre ohne Gehör mit Sicherheit anders verlaufen. Ich wäre ein ewiger Kämpfer gewesen und als solches bitte ich uns auch alle, die Menschen, die hörgeschädigt sind oder gar nichts hören, zu betrachten als Kämpfer, als Überlebenskämpfer für uns alle. Denn wenn es sie nicht gäbe, so schlimm das auch klingen mag, würden wir das Hören überhaupt nicht mehr schätzen. Dann geht's uns schlecht.